Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserem Nachmittagsprogramm. Wir werden heute Nachmittag eine kleine Einführung haben in die Welt der orthodoxen Kirche. Ausgangspunkt ist unser Projekt einer deutschsprachigen Bibelübersetzung für orthodoxe Kirchengemeinden. Ich werde zunächst eine Einführung des Projekts geben, einen Überblick über die speziellen Rahmenbedingungen und dann gegen Ende noch einen Vergleich machen zwischen unserem Text, dem byzantinischen Text Deutsch, und dem Text der Lutherrevision. Und da können Sie an den Unterschieden merken, im Prinzip, nach welchen Gesichtspunkten wir uns da orientiert haben. Der byzantinische Text Deutsch, das ist so die Arbeitsbezeichnung eigentlich jetzt für unsere Ausgabe, ist noch in der Überarbeitung. Das, was Sie hier sehen, ist noch nicht der absolut endgültige Text.
Und da gibt es Überlieferungen seit dem Beginn der Kirche.
Der Bibeltext sollte nicht in einem Widerspruch zu den anderen liturgischen Texten der Kirche stehen. Denn wie wir am Anfang gesehen haben, bei den Emmausjüngern wird der Text interpretiert. Der reine Text braucht eine Einordnung. Und in der orthodoxen Theologie geschieht die Einordnung des Textes durch zum Beispiel den Sonntag, an dem es gelesen wird, durch das Heiligengedenken, das mit diesem Text in Verbindung steht, so dass der Text im Grunde das Fest erklärt und das Fest den Text erklärt. Und die Liturgie, wer einmal reingehört hat, die zum Beispiel Chrysostomus-Liturgie, wird merken, dass sehr viele Schriftzitate vorkommen und Hymnen auch diese Schriftzitate interpretieren. Des Weiteren ist ein Kriterium, dass man auch darauf achtet, wie die Kirchenväter und Mütter diese Texte, diese Bibeltexte verstanden haben. Das ist manchmal hilfreich, wenn es zwei Möglichkeiten gibt in einer Übersetzung und man sich für eine entscheiden muss. Der letzte Punkt, der wichtig ist für uns, wir übersetzen Konkordat. Das bedeutet, ein griechisches Wort hat eine deutsche Bedeutung. Und wir versuchen, dies durchgängig zu praktizieren. Das ist manchmal nicht einfach. Manchmal gibt es auch Probleme. Aber das ist ein Leitgedanke. So dass der Leser verstehen kann und sehen kann, wenn er auf ein deutsches Wort trifft, diesem deutschen Wort ist ein griechisches hinterlegt, das immer identisch ist. Sowohl in der Septuaginta, also dem griechischen Alten Testament, wie auch in den Texten des Neuen Testaments. Welche Textformen werden wir deswegen nehmen? Was Sie hier sehen, ist ein Chart der verschiedenen Textformen oder Textüberlieferungen, wie sie die Textkritik erstellt hat. Wir haben im Grunde vier verschiedene große Gruppierungen. Das ist einmal der alexandrinische Text. Und wenn Sie sehen, im alexandrinischen Text ist der kritische Text, den wir in Westerhalland haben, herauskristallisiert worden. Und aus diesem kritischen Text oder dem Westerhalland Text sind eigentlich alle modernen Übersetzungen gemacht worden. Das Problem bei diesem kritischen Text ist halt, dass er sogenannt eklektisch ist. Das heißt, wir haben in jedem Vers eine Entscheidung von dem Herausgebergremium, welche Spagyrus, welche Vorlage möglicherweise der ältere ist, und man hat daraus eben einen Text erstellt. Dieser Text ist nie in der Kirche lebendig gewesen, das heißt, er ist nie irgendwo mal so in dem Zusammenhang gelesen worden. Aber wahrscheinlich, historisch betrachtet, möglicherweise der Ältere oder der Älteste. Dann haben wir in der Mitte den sogenannten westlichen Text. Das sind meistens aus den lateinischen Überlieferungen. Und ganz am rechten Spektrum ist der sogenannte byzantinische Text oder der Mehrheitstext. Mehrheitstext deswegen, weil die meisten gefundenen Schriftstücke, Papyri, Schnipsel, alles das eigentlich dort rein gehören. Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, wie die Textkritik das beurteilt und auch wie man das kritisieren kann. Einfach nur, dass Sie sehen, wir haben also auf der einen Seite den kritischen Text. Aus diesem kritischen Text ist dann die Einheitsübersetzung und auch die Lutherbibel, die heutige, übersetzt worden. Und wir haben auf der anderen Seite vom Spektrum der byzantinische Text, und das ist die Vorlage für unsere Übersetzung. Und ganz in der Mitte ist das, was wir Textus Receptus nennen. Das ist die Ausgabe, die der Erasmus hier gestellt hat, wobei er teilweise eben Mehrheitstexte genommen hat und teilweise vom westlichen Text Formen und Grundlagen benutzt hat. Also die Leute, die Freunde vom Textus Receptus, die finden sich bei uns dann auch noch ein bisschen wieder. Insofern ist also das Zielpublikum vielleicht noch ein bisschen breiter. Also wir haben einmal den kritischen Text des Aalands und alles, was da dazugehört an Übersetzung. Und dann haben wir im Grunde unseren Text, den byzantinischen Text und die Ausgabe des Ökumenischen Patriarchats von 1904. Der ist gespeist aus den Lektionaren, die der Professor Antonanidis im Auftrag des Patriarchen aus den Bibliotheken vom Heiligen Berg Athos, von Konstantinopel und von Jerusalem eingearbeitet hat. Und am Ende ist er unser byzantinischer Text Deutsch, den wir im Moment vorbereiten und wo das Evangelial im nächsten Jahr erscheinen soll. Daraus ergeben sich Differenzen zu den sogenannten Standardübersetzungen. Der Ausgangstext ist verschieden. Nestlerland, byzantinischer Text. In der Praxis stellt sich heraus, das werden wir dann sehen, dass es nicht so wahnsinnig viele Unterschiede gibt. Aber einige Unterschiede sind sehr wichtig. Dann haben wir bei gleichem Text unterschiedliches Wortverständnis. Wie übersetze ich ein griechisches Wort? Dazu gehört dann auch im Grunde der Background, theologischer Background, die Sache, wie ich die Dinge einordne. Allein aus Glauben zum Beispiel, dieses Allein ist ja in den Unterübersetzungen dazugefügt worden, um etwas deutlich zu machen, was die Übersetzer dort schon drin gesehen haben, aber das allein steht natürlich nicht in der Schrift. Das sind solche Dinge, die man berücksichtigen muss. Dann gibt es neue Wortbildungen. Manche Worte im Griechischen lassen sich nicht einfach übersetzen, um die ganze Fülle dieses Wortes wiederzugeben. Wir haben auch im Deutschen neue Wortbildungen, also Sinsen zum Beispiel, ist das Schicken oder so etwas. Wir haben hier, das werde ich nachher zeigen, an einer Stelle eine neue Übersetzung gewagt, ein neues Wort kreiert, was es so nicht gegeben hat, was gewöhnungsbedürftig ist, sicherlich. Und dann eben streng konkordant. Auch das ist nicht in allen Bibelübersetzungen oder in Bibelübersetzungen der Fall. Weiter wird mit unserer Übersetzung in den Anmerkungen die Variante zum Kirchenslawischen sichtbar sein. Vielleicht wissen wir das, dass Edward und Kyrill, die Slawenapostel aus Thessaloniki, haben die erste kirchenslawische Übersetzung gemacht, beziehungsweise altbulgarische Übersetzung aus dem byzantinischen Text und haben dazu auch neue Worte gebildet, die es gar nicht gab. Und diese Worte sind in die russische Sprache eingegangen. Also wenn wir jetzt den kirchenslawischen Text haben und unsere Vorlage vom byzantinischen Text, gehen beide eigentlich auf den Ursprung zurück, obwohl es eine riesige Textgeschichte dazwischen gibt. Für die Kirchgemeinden aus dem slawischen Bereich ist der Kirchenslawische bindend. Für die aus dem griechischen Bereich eben das Byzantinische. Und wenn wir jetzt eine Übersetzung machen wollen für die orthodoxen Kirchgemeinden deutscher Sprache, müssen wir im Grunde beide Traditionen berücksichtigen. So haben wir als Haupttradition den byzantinischen Text und in den Anmerkungen Variationen aus dem Kirchenslawischen. Ich gehe jetzt mal auf Textunterschiede ein. Einfach einige Beispiele. Wir haben Matthäus 17, 21, wenn Sie das in der Bibel nachschlagen bei Ihnen, dann finden Sie das nicht. Dieser Vers fällt aus. In der neuen Luther-Bibel steht er nicht drin. Also 20 und dann geht es mit 22 weiter. Dieser 17, 21 ist ein Vers, den die Herausgeber als nicht so alt deklariert haben. Und er heißt auf Deutsch: Diese Art, also Dämonen, fällt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Und die Textkritiker sagen, das ist klar, das ist übernommen worden von Markus, Markus 9, 29. Und in Markus 9, 29 steht dieser Text auch etwas anders: Diese Art fällt nicht aus durch Gebet, außer durch Gebet. Die Zusatzfasten ist eine Ergänzung. Aber in der Tradition der orthodoxen Kirche ist Gebet und Fasten enorm wichtig. Fasten ist ein ganz wichtiger Bestandteil der spirituellen Tradition. Und er steht im Bibeltext. Nicht im Ältesten, aber steht im Bibeltext, im überlieferten Bibeltext. Und darum kommt er bei uns auch vor. Es ist ein Teil des byzantinischen Textes. Ein zweites Beispiel ist Matthäus 18,35. Da heißt es: So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht an jeder seinem Bruder von eurem Herzen, jetzt im Byzantinischen, ihre Verfehlungen vergebt. Diese ihre Verfehlungen ist der Zusatz, den nur der byzantinische Text hat. Das kann man sagen, das ist vielleicht nicht wahnsinnig wichtig, aber das ist im Grunde das Prinzip, dass wir einfach diesen byzantinischen Text als Grundlage nehmen und daraus ergeben sich einige interessante Veränderungen auch im Verständnis. Dann gibt es das Wortverständnis. Da ist in der neutestamentlichen Wissenschaft die Frage der Übersetzung von Psyche. Psyche ist Seele oder Leben. Und die meisten modernen Bibelübersetzungen nehmen jetzt Leben. Also sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Aber es gibt verschiedene Bezeichnungen im Griechischen für Leben. Und bei unserer Übersetzung ist das, was in der Tradition vorgegeben ist, auch in den Hymnen, Psyche ist quasi der unsterbliche Teil des Lebens, die Seele. Und deswegen heißt es eben auch: Sorgt nicht um eure Seele, was ihr essen und trinken werdet. Dann gibt es einen wichtigen Unterschied. Matthäus 14 schreibt, das ist in der Diskussion mit dem Teufel in der Wüste: Du sollst anbeten den Herrn deinen Gott und ihm alleine dienen. Matthäus 14. Dieses Anbeten und Dienen wird im Griechischen übersetzt, es gibt einmal das Proskynein und dann Latreo. Und das ist die Diskussion, die schon der heilige Johannes Damaskus geführt hat im 8. und 9. Jahrhundert, nämlich die Frage der Verehrung der Ikonen. Was wird angebetet, was wird verehrt? Und das Wort Proskynein ist für die Verehrung, während Latreia für die Anbetung ist, des Gottes oder des Göttlichen. Wenn also zum Beispiel Luther, glaube ich, Luthertext ist das, du sollst anbeten und dem Herrn umdienen, dann vertauschen sie in ihrem Text genau das, was eigentlich in der Orthodoxie sehr wichtig ist. Denn das Anbeten ist also dieses Anbeten als Gott, und das müsste eigentlich unten stehen, und das andere ist die Verehrung. Deswegen haben wir gesetzt, du sollst dem Herrn, deinem Gott, huldigen, genauso wie die drei heiligen Könige da huldigen, aber anbeten nur Gott allein. Und damit ist klar für den Leser, wenn anbeten steht, ist das griechische Wort Latreia, was das Konzil, das siebte ökumenische Konzil festgelegt hat, auch so übersetzt. Dann gibt es eine neue Wortbildung. Und das ist wahrscheinlich der schwierigste Punkt oder der Frosch, der den meisten im Hals sitzt. Das Wort, griechische Wort Metanoia, wird im Deutschen verschieden übersetzt. Reue, Buße, Umkehr. Und wir übersetzen mit Geist um. Warum machen wir das so? Nous steckt in diesem Metanoia drin, ist nicht nur das ein intellektuelles Erfassen, sondern das ist im Prinzip in der geistlichen Tradition auch das Organ, das die Begegnung mit Gott ermöglicht. Also ich muss eigentlich nicht nur mein Denken ändern, völlig ändern, sondern mein ganzes Zugsystem ändern. Es gibt im Deutschen und sonst in keiner anderen europäischen Sprache auch ein adäquates Wort dafür. Man muss also ein neues geben. Das hat übrigens Dietmar Köhl auch gemacht damals, und das machen interessanterweise jetzt auch chinesische Übersetzer von orthodoxen Texten, die aus verschiedenen vorhandenen chinesischen Silben ein neues Wort kreieren, was dem Ursprungswort eben am besten entspricht. Das Umkehren des Metanoia ist weder etwas, was mit Moral zu tun hat, noch mit irgendeiner Form von Gerechtigkeit oder juristischem Denken. Es ist auch nicht eine Gefühlsänderung. Es ist im Grunde eine Änderung des ganzen Wertesystems und des ganzen Denkhorizonts. Ich habe das nochmal aufgeführt. Also mit Metanoia geistig um. Und für das Wort umkehren gibt es im Griechischen auch ein extra Wort. Das ist Trepsisten. Und es kommt noch wenige Male vor, aber das kann man nur mit Umkehren übersetzen. Also wenn wir Konkordate übersetzen wollen, dann müssen wir das unterscheiden. Dann haben wir Varianten vom Kirchenslawischen her, und das werden wir uns gleich mal genauer angucken. Das ist der erste Vers im Johannesevangelium, heißt, das Wort war bei Gott. Und im Kirchenslawischen heißt es, das Wort war zu Gott. Und genau das ist es, was Andrei Rublev in seiner Trinitätsikone aufgenommen hat. Ich glaube, Sie kommen, da ist sie. Die drei Engel sind den drei Personen zugeordnet. Und wir sehen, das Wort neigt sich zu Gott. Das Wort ist zu Gott. Das ist jetzt die kirchenslawische Version. Ich möchte Sie einladen, noch auf diesen Workout, auf diesen Flyer, auf diesen Zettel zu gucken. Da haben wir einen Vergleich zwischen dem byzantinischen Text und dem heutigen Luther-Text und werden einige Dinge da bemerken. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und dann schreiben wir, byzantinischer Text, Deutsch, und das Wort war Gott. Luther schreibt, und Gott war das Wort. Das können Sie natürlich sagen, meine Güte, es ist gleich, oder? Es ist aber nicht so. Im Griechischen ist das so, dass da wirklich steht, Logos in Theos, da habe ich das Griechische gar nicht dabei. Am Anfang steht ein Nominativobjekt. Und das Theos ist das Subjekt. Insofern haben die Lutheraner gedacht, okay, Subjekt-Objekt, oder? Gott war das Wort. Das Problem ist einfach, dass es im Griechischen bei dieser Konstellation, in dieser grammatischen Konstellation, der Sinn dabei sich verändert. Man darf es so nicht machen. Das Wort ist göttlich, müsste man sagen. Das Wort ist ein Bestandteil von Gott. Das drückt das aus, was der griechische Text sagt und was wir sagen. Nicht einfach, Gott ist das Wort oder Gott ist die Liebe. Es ist eine trinitarische Unterton da drin. Das Wort war Gott, das heißt, es ist der nicht inkarnierte Logos, der Sohn Gottes, der damit gemeint ist. Und dadurch kommen die Lutheraner in Probleme, wenn sie weiter übersetzen, dasselbe war am Anfang bei Gott. Wieso dasselbe? Erneut und das, oder? Sie beziehen das natürlich grammatisch auf das Wort. Aber das Wort ist nicht das Wort. Das Wort ist der Logos, die zweite Person der Trinität. Dieser war im Anfang bei Gott. Eine Nuance, aber für Orthodoxe eine sehr wichtige. Es zeigt, dass da eine Unbestimmtheit in der Trinitätsvorstellung herrscht, in der Übersetzung der Lutherbibel. Das ist mit diesem gelben Unterstrichenen zu sehen. Ich möchte jetzt auf den Vers 12 gehen. Das ist nochmal ein Problem. All denen aber, die ihn aufnahmen, haben wir geschrieben, gab er Gewalt, Kinder Gottes zu werden. Und die Lutherbibel schreibt Macht. Es gibt zwei griechische Worte. Usia und Dynamis. Und hier ist wirklich die Gewalt mit gemeint. Dynamis ist etwas, was nur auch Gott zusteht, die Macht. Genauer wäre also Gewalt und nicht Macht. Dann in Vers 13 was ist der Sohn? Ist er gezeugt? Ist er aus Gott geboren? Das sind so die alten Diskussionen, die da auftauchen, immer wieder. Im Glaubensbekenntnis heißt es gezeugt und deswegen haben wir das auch so gemacht. Er ist nicht aus Gott geboren. Das Wort war Fleisch in Vers 14 und wohnte unter uns. Das kann man so übersetzen. Das Griechische bringt aber ein Bild. Zeltete unter uns, schlug sein Zelt unter uns auf. Und dann ist für die, die so ein bisschen alttestamentlichen Denken drin sind, klar, dass das Zelt der Begegnung mit Gott, das Zelt, das immer unterwegs ist mit dem Volk Israel. Und deswegen haben wir uns da entschieden, das auch so deutlich zu übersetzen. Hier im Vers 16 haben wir ein griechisches Wort, das man auf zwei Seiten übersetzen kann. Wir haben gesagt, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Luther Text sagt, genommen. Wenn wir empfangen, ist das gnadenhafte mehr drin, als wenn wir etwas nehmen. Die eine Übersetzung hat, glaube ich, auch empfangen geschrieben. Im Vers 18 haben wir dann zum ersten Mal in diesem ersten Kapitel vom Johannesevangelium einen Unterschied zwischen dem byzantinischen Text und dem kritischen Text. Da heißt es im kritischen Text, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündet. Und der byzantinische Text hat kein Gott, sondern Sohn. Keiner hat Gott je gesehen, der einzig gezeugte Sohn, der in der Brust des Vaters ist, jener hat den Zugang eröffnet. Das wäre jetzt unsere Übersetzung. Also wenn Sie durch diese paar Verse haben Sie sicherlich merken können, wie die Akzente sind und wie die Prinzipien sind unserer Übersetzung. Wer macht das alles? Das ist eine kleine Redaktionsgruppe. Das ist einmal der Vater Lustin, der ist interessanterweise diplomierter theoretischer Physiker. Und hat dann zum orthodoxen Glauben gefunden und hat dann noch Philologie studiert. Er sitzt in Deutschland, in der Nähe von Fulda, in einem Kloster, gehört zur serbisch-orthodoxen Kirche. Dann ist der Vater Niel, das ist jemand aus Moldawien, der gehört auch zur serbisch-orthodoxen Kirche und ist Assistent gewesen in Göttingen bei dem Zentrum-Kinder-Projekt. Und ist zuständig bei uns für die Differenzen mit dem griechisch-slawischen Text. Und unsere Sitzungen finden in dem Kloster der Skite, dort der Aufstehungsskite, im Heiligen Lustin in der Nähe von Fulda statt. Herzlichen Dank. Wenn Sie weitere Informationen suchen, dann können Sie es auf der Homepage machen. Dort gibt es auch einen Button für Spenden. Da sind wir immer sehr dankbar.